Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten knappen, aber vollen halben Stunde in unserer Sendung. Und das ist unser Programm. Das älteste Buch in Böhmen, ein Evangelia, wird im Kloster von Strahov aufbewahrt. Nun soll in aufwendiger Kleinarbeit ein Faksimile erstellt werden. Darüber berichten wir heute im Kultursalon. Aber auch unser Sprachkurs hat heute eine kirchlich-religiöse Dimension. Anlässlich der Nacht der Kirchen bringen wir Ihnen tschechische Ausdrücke rund um die Sakralarchitektur bei. Doch zunächst tauchen wir ein in die jüngere Geschichte. Fast 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Februar 1948 kamen in der damaligen Tschechoslowakei die Kommunisten an die Macht. Zehntausende Tschechoslowaken emigrierten. Viele träumten von einem Neustart im Westen, von einem Leben in Amerika oder Australien. Sie wollten die Gräuel des Krieges und das trostlose Leben im zerstörten Europa weit hinter sich lassen. Für viele junge Emigranten blieb dies ein Traum. Etwa 2000 von ihnen fanden sich gar wenige Jahre später auf einem Schlachtfeld fernab der Heimat wieder, als Soldaten in einem Krieg, der nicht der ihre war. In unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie nun eine Wiederholung von Patrick Schwendt aus dem Juli vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Jídlo bylo, tak je takové, jako furt jsme žrali rejži. Můžeme furt rejži, to jsme dostali takhle.
Wir mussten die ganze Zeit Reis fressen. Immer nur Reis. Manchmal haben wir ein wenig davon weggekippt, wenn sie nicht geguckt haben. Egal, ob man Hunger hatte, morgens um 8 haben wir Reis bekommen und abends um 5. Dazwischen gab's nichts zu essen. Und sonst kein Brot, nichts, nur Reis.
Bis heute kann Rudolf Niemczek Reis nicht ausstehen. 18 Monate lang hatte er nichts anderes gegessen, 18 lange Monate, die Niemczek in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft verbracht hatte. Als Vietnamkrieg bezeichnet man heute den Stellvertreterkrieg im Kontext des Kalten Krieges vom Beginn der 1960er Jahre bis 1975. Er wurde vor allem durch das militärische Engagement der USA geprägt. Dies war jedoch nur die letzte Phase, wenn auch eine besonders verlustreiche in der längsten kriegerischen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. 30 Jahre lang war Vietnam der Schauplatz eines verheerenden Krieges, der 1946 mit dem Widerstand vietnamesischer Guerillas gegen die Kolonialmacht Frankreich begann. Diese Guerillas, die sogenannten Viet Minh unter ihrem charismatischen Führer Ho Chi Minh, bekannten sich überwiegend zum Kommunismus. Ihr Ziel war jedoch in erster Linie die Unabhängigkeit Vietnams, das als französische Kolonie damals noch Indochina hieß. Zunächst konnten sie gegen die militärische Übermacht der Franzosen wenig ausrichten. Das Blatt wendete sich, als 1949 Mao Zedong in China an die Macht kam und eine Volksrepublik ausrief. Das kommunistische China unterstützte die Viet Minh mit Waffen. Ein Schlüsselereignis war die Schlacht um die französische Festung Dong Khe in Nordvietnam, die im September 1950 von den Guerillas erobert wurde. Auf französischer Seite kämpfte auch Rudolf Niemczek.
Die Jungs fielen wie die Fliegen. Da waren schrecklich viele von diesen Vietnamesen. Von der einen Seite kamen sie nicht an uns ran, da war ein steiler Hang, also schossen sie uns von unten ab. Ich war zum Glück auf der anderen Seite des Bunkers, da sind nicht so viele gefallen. Aber es war schrecklich. Ich wurde verwundet durch Splitter einer Mörsergranate, 12 kleine Splitter und einen großen. Das geschah an dem Tag, als ich in Gefangenschaft geriet.
Němček war Mitglied der französischen Fremdenlegion sowie etwa 2000 weitere Tschechoslowaken, die in Vietnam gekämpft haben. Etwa 500 von ihnen sind dort gefallen. Im 20. Jahrhundert standen nur während des Zweiten Weltkriegs mehr Tschechoslowaken unter Waffen. Über dieses bisher wenig bekannte Kapitel der tschechoslowakischen Geschichte des 20. Jahrhunderts hat der Historiker Ladislav Kudrna ein Buch geschrieben. Sie kämpften und starben in Indochina. Kudrna beleuchtet darin vor allem die Einzelschicksale tschechoslowakischer Vietnam-Veteranen wie Rudolf Němček. Ihr Weg in die französische Fremdenlegion und damit auf das Schlachtfeld in Südostasien begann laut Kudrna bereits im Jahr 1948 mit der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei. In den folgenden Jahren emigrierten Schätzungen zufolge rund 40.000 bis 100.000 Tschechen und Slowaken. Viele von ihnen fanden einen ersten Unterschlupf in Flüchtlingslagern in den Westzonen des besetzten Deutschland. Ladislav Kudrna.
Die Bedingungen in den Flüchtlingslagern waren trist. Es war ja erst kurz nach dem Krieg. Es herrschten dort schlechte hygienische Bedingungen und es gab nicht genug zu essen. Und das haben die Agenten der französischen Fremdenlegion ausgenutzt. Sie besuchten diese Lager und lockten junge Kerle, häufig eben Minderjährige, unter falschen Versprechungen in die Fremdenlegion.
Die Agenten versprachen gute Verpflegung und viel Geld und stellten den Jugendlichen ein relativ sorgenfreies Leben in Nordafrika in Aussicht. Dort im algerischen Sidi Bel Abbès erwartete die neuen Legionäre jedoch eine harte, mehrmonatige militärische Ausbildung. Danach wurde es noch schlimmer. Mit dem Schiff ging es nach Indochina direkt in die Kampfhandlungen. Der damals 19-jährige Otakar Hašek erinnert sich.
Человек мне страх. Я не стрелял ни на никого. Они не видели, если никого застрелили.
Man hatte Angst und schoss einfach, ohne zu wissen, wohin. Man schoss, um sich zu beruhigen. Das war ein merkwürdiger Krieg. Am schlimmsten war, dass man niemandem trauen konnte. Man sah in einem Dorf eine alte Frau, die eine schwere Tasche schleppte. Entweder überprüfte man sie oder man ließ sie einfach gehen. Denn es konnte sein, dass ihre Tasche voller Granaten war. Das war riskant. Oder aber man hielt Nachtwache und im Dschungel raschelte es. Dann schoss man. Am Morgen stellte man fest, dass man eine Frau und ein Kind erschossen hat. Es war halt dunkel und man wollte sich doch nur verteidigen. Man war jung, dumm und trug den Colt tief.
Otakar Hašek diente ebenso wie Rudolf Němček und viele weitere Tschechoslowaken im Norden Vietnams, den die Viet Minh im Herbst 1950 nach dem Fall einiger französischer Festungen unter ihre Kontrolle brachten. Viele Fremdenlegionäre desertierten in dieser Zeit. Andere, wie Hašek, gerieten in vietnamesische Kriegsgefangenschaft. Die Bedingungen in den Kriegsgefangenenlagern seien schrecklich gewesen. Die Sterberate habe etwa 80% betragen, so Ladislav Kudrna. Grund für die hohe Sterblichkeitsrate waren vor allem das für Mitteleuropäer extreme Klima, Krankheiten, Lebensmittelknappheit und Ähnliches. Den Legionären war zwar erzählt worden, die Vietnamesen würden ihren Gefangenen mit Macheten die Köpfe abschlagen, doch das stimmte nicht. Die französische Armeeführung wollte damit lediglich sicherstellen, dass die Soldaten bis zum letzten Blutstropfen kämpften. Die meisten Kriegsgefangenen berichteten, sie seien von ihren vietnamesischen Aufsehern anständig behandelt worden. Vietnam hatte nämlich mit befreundeten Regierungen, also auch mit der kommunistischen in der Tschechoslowakei, Verträge über die Rückführung der Fremdenlegionäre abgeschlossen. Darin wurde garantiert, dass den Rückkehrern in ihrer Heimat nichts angetan würde. Dies war den Vietnamesen wichtig, sollte es doch weitere Legionäre zum Überlaufen bewegen. Doch das tschechoslowakische Regime hielt sich nicht an die Abmachung. Der zweite und größte von insgesamt 4 Repatriierungstransporten kam im Frühling 1952 in Prag an. In ihm saßen auch Hašek, Němček und 19 weitere Tschechoslowaken.
Tito muži byli přes rok drženi ve vazbě.
Diese Männer wurden über ein Jahr lang im Gefängnis gehalten. Bei denjenigen, die zur vietnamesischen Seite übergelaufen waren, wurde die Strafverfolgung ausgesetzt und sie wurden in die Freiheit entlassen. Den anderen wurde der Prozess gemacht, der allerdings durch eine Amnestie beendet wurde. Die Gefangenen wurden im September 1953 entlassen.
Viele Veteranen mussten jedoch im Anschluss jahrelang Zwangsarbeit leisten, zum Beispiel in Kohle- und Urangruben. Otakar Hašek kehrte der Tschechoslowakei noch ein zweites Mal den Rücken. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 floh er nach Kanada und lebte dann jahrzehntelang in den USA. Erst im Jahr 2003 kehrte er zurück ins nun demokratische Tschechien. Heute lebt der 80-jährige Hašek in Luhačovice in Südostmähren. Rudolf Němček, ebenfalls 80 Jahre alt, erntet noch heute erschreckte Blicke, wenn ein Arzt bei der Untersuchung auf seine Kriegsverletzungen aus Vietnam stößt. Eine Kriegsversehrtenrente vom französischen Staat hat er nie bekommen. Man teilte ihm mit, dass er in den Unterlagen der Fremdenlegion als Gefallen geführt werde, genauso wie sämtliche weitere Mitglieder seiner damaligen Kompanie.
Patrick Schwendt berichtete über tschechoslowakische Soldaten im Vietnamkrieg. Von den aufwühlenden historischen Ereignissen nun zu mehr Kontemplation und das am richtigen Ort und mit der richtigen Sprache, also dem Tschechischen. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In Tschechien findet an diesem Freitag die Nacht der Kirchen statt. Und in Kirchen,
Kosteli,
gilt auch die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt. Bleiben wir gleich beim Begriff Kirche. Dieser hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft wird ins Tschechische als
Zirkev
übersetzt. Wie zum Beispiel die katholische Kirche,
katolická církev,
die orthodoxe Kirche,
pravoslavná církev,
oder aber etwa die evangelische Kirche,
evangelická církev.
Die Kirche bezeichnet im Deutschen aber auch ein Gotteshaus und in diesem Fall handelt es sich um einen
Kostel.
Ein
Kostel,
das heißt ein Sakralbau, das für das Beten und die Gottesdienste genutzt wird, kann auch als
Chrám
allgemein bezeichnet werden. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Kirchen je nach ihrer Bedeutung bzw. nach ihren architektonischen Merkmalen. Ein kleines Kirchlein ist eine Kapelle,
Kaple,
bzw.
Kaplička.
In der romanischen Zeit hat man runde Kirchen, die sogenannten Rotunden, gebaut.
Rotunda.
Eine Basilika,
Basilika,
ist in architektonischer Hinsicht eine Kirche mit mehreren Schiffen, wobei das Hauptschiff höher ist als die Seitenschiffe. Seit dem Mittelalter ist
Basilika
aber auch ein Ehrentitel, der zumeist den Kirchen zuerkannt wurde, die der Sitz eines kirchlichen Würdenträgers wie etwa des Bischofs sind. Will man eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine Bischofskirche handelt, nutzt man die Bezeichnung Kathedrale.
Kathedrale.
Der Ausdruck Dom,
Dom
ist im Tschechischen zwar bekannt, aber nicht besonders häufig. Die dominante Prax, nämlich der Veitsdom auf dem Hradčín, wäre daher meistens
Chrám svatého Víta
bzw.
Kathedrála svatého Víta
genannt. Soweit für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt werden wir in die Kirche hineintreten und uns dort umsehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Sprachkurs war dies, wie immer, von und mit Markéta Kachlíková. und sie wird uns in den folgenden Minuten auch mitnehmen auf die Spuren des ältesten Buches, das in Tschechien erhalten geblieben ist. Geschrieben wurde das Werk vor mehr als 1100 Jahren in Frankreich. Über Deutschland kam es dann nach Böhmen. Gemeint ist das sogenannte Strahov-Evangeliar, das nicht nur wegen seines Alters, aber auch wegen seines reichen und schönen Buchschmucks einzigartig ist. Aufbewahrt wird es heute in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters in Prag-Strahov. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man den wertvollen Band dort auch in die Hand nehmen kann. Die Möglichkeit, im Buch nachzuschlagen, soll erst ein Faksimile bieten, das derzeit hergestellt wird. Aus diesem Anlass nun mehr über das Evangeliar von Strahov im folgenden Kultursalon von Markéta Kachlíková.
Die Bibliothek des Prämonstratenserstiftes in Prag-Strahov ist eine der wertvollsten und am besten erhaltenen historischen Bibliotheken in Tschechien. Etwa 200.000 Bücher werden in der Klosterbibliothek aufbewahrt, davon mehr als 3.000 Handschriften und 1.500 Erstdrucke. Die Bücher befinden sich zum Großteil in zwei prächtigen Barocksälen, dem theologischen und dem philosophischen Saal. Die wertvollsten Bände liegen allerdings in einem Tresor. Ein besonders bemerkenswertes Werk stellt Bibliotheksdirektor Evermut Geiser-Schidlowski näher vor.
Es handelt sich um sogenanntes Strahover Evangeliar, das heißt eine Handschrift aus Jahre 860, welche aus Frankreich kommt, aus Tours, enthält vier Evangelien, dann ein Prolog vom heiligen Hieronymus und ist das ein Format fast DIN A4, hat 222 Folien, das heißt Blätter. Handschrift ist geschrieben im sogenannten Unziale, das ist die Schrift aus der karolingischen Zeiten. Und das ist eine von unseren wertvollsten Handschriften, welche wir in Sammlung in der Bibliothek haben. Als komplettes Buch ist das unsere älteste. Natürlich haben wir auch ein paar ältere Sachen, zum Beispiel ein Fragment vom heiligen Augustinus. Das kommt aus Ende des 8. Jahrhunderts.
Beim Strahov-Evangeliar handelt es sich sogar nicht nur um das älteste gebundene Buch in der Klosterbibliothek, sondern in ganz Böhmen, betont der Abt Michal Josef Bojezdný.
Das Buch geleitet uns zurück in die Zeit, als die heiligen Kyrill und Method in unser Land kamen. Bei der Beschäftigung mit dem Buch muss man sich also klar machen, welche große Kultur mit dem Christentum zu uns gekommen ist.
Nach Böhmen gelangte das Buch allerdings nicht im 9. Jahrhundert, sondern erst später. Zunächst erwartete das Evangeliar der Weg nach Trier an der Mosel, wo die Handschrift in den Jahren 980 bis 85 mit vier Illuminationen verziert wurde. Es handelt sich um die Abbildungen der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johann mit ihren Symbolen. Die Bilder sind ein wichtiger Beleg der ottonischen Kunst, die sich durch Elemente aus der spätgriechischen Buchmalerei kennzeichnet.
Die Illuminationen kommen aus den früheren Werken vom Meister vom Gregorius Registrum.
Wie das Buch dann nach Böhmen gelangt ist, darüber bestehen mehrere Theorien. Die wahrscheinlichste von ihnen steht im Zusammenhang mit der Ansiedlung der ersten Prämonstratenser in Böhmen. Die Gründer des Stiftes Strahov kamen im 12. Jahrhundert aus dem Kloster Steinfeld im Rheinland nach Prag.
Das Buch ist mit der ersten Prämonstratenz aus Steinfeld nach Prag gekommen und seit Gründung des Stiftes, das ist 1143, hier in der Bibliothek ist. Früher in die Kirche und jetzt in der Bibliothek.
Glaubt Bibliotheksdirektor Evermut Geiser-Schidlowski. Diese Theorie stützt sich auf keine historische Eintragung oder ein Dokument, sondern auf den Vergleich mit anderen Werken aus jener Zeit.
Die Ausschmückung des Handschriftes ist sehr ähnlich wie ein Reliquiar, welcher aus Steinfeld kommt, wo eine Werkstatt war. Und die Figuren auf diesen Handschriften sehr ähnlich wie auf diesem Reliquiar. Darum und dort ist geboren diese Theorie, das konnte aus dieser Werkstatt sein und mit der Prämonstratenser nach Prag kommen.
Das Evangeliar aus Strahov in die Hand zu nehmen, ist heute selbstverständlich nicht möglich. Es wird im Tresor aufbewahrt und vor negativen Umwelteinflüssen geschützt. Das Prämonstratenser Kloster und der Verlag Tempus Libri haben aber vergangene Woche in einem Vertrag vereinbart, dass ein Faksimile hergestellt wird. Das Faksimile entsteht in einer kleinen Auflage von 199 Stücken, wobei das erste Exemplar im Januar fertiggestellt sein soll. Der Verlag Tempus Libri hat bereits mehrere Faksimiles hergestellt, wie zum Beispiel von der Velislav-Bibel aus dem 14. Jahrhundert oder vom über 500 Jahre alten Stundenbuch des Fürsten Rohan. Doch das Strahov-Evangeliar hat eine besondere Stellung. Tomáš Žilinčář von Tempus Libri
je naprosto výjimečný.
Es ist außergewöhnlich und lässt sich mit unseren früheren Arbeiten fast nicht vergleichen. Wir haben Bücher gemacht, die eine reiche Garnitur, einen tiefen Blinddruck, einen wertvollen Bucheinband, vergoldete Blätter oder viele grafische Elemente hatten. Aber der Umschlag bei diesem Evangeliar ist eine riesige Herausforderung und die erste Möglichkeit für uns, einen so reichen Buchschmuck zu machen.
Nur 5 Personen werden für die Herstellung des Faksimiles auch das Evangeliar in die Hand nehmen dürfen. Die Kopie des Textes leistet die moderne Technik.
Die Handschrift wird digitalisiert und in elektronische Form übertragen. Daraufhin wird sie im 1:1 Format gedruckt. Sie wird also nicht handgeschrieben, das wäre bei 199 Exemplaren nicht möglich. Die Kopie wird originalgetreu sein, mit allen Anomalien, Löchern, Kratzern und Fissuren. Die Digitalisierung ist sehr anspruchsvoll. Wir nutzen kontaktlose Spitzentechnologie, einen Scanner, der den Raum eines ganzen Saals füllt. Der Scanner befindet sich in einem Raum mit speziellem Licht und kopiert Punkt für Punkt die Vorlage, wobei eine Seite etwa 30 bis 40 Minuten dauert. Nach dem Druck wird das Buch manuell zusammengelegt, gebunden, genäht, dann kommen die Ausschmückung, der Schnitt der Blätter und weiteres.
Der Wert des Originals ist riesig, der Preis des Faksimiles soll bei etwa 14.000 Euro liegen. Die Kopie ist teuer, weil auch dort nicht alles mit moderner Technik bewerkstelligt werden kann.
Ein solcher Fall sind die Abbildungen der 4 Evangelisten. Die Illuminationen sind so wertvoll und schön, dass wir uns entschieden haben, sie in allen 199 Exemplaren mit Restaurierungstechniken nachzubilden, also von Hand zu malen, von Hand zu vergolden. Jedes der 199 Bücher wird 4 handgemalte Illuminationen enthalten.
Jünger als die Illuminationen des Buches sind der prächtige Umschlag und der Bucheinband. Sie stammen aus der Zeit um 1500 bzw. aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Den Umschlag aus rotem Samt zieren silberne und vergoldete Figuren sowie Kristallglas und Halbedelsteine. Auch der Umschlag wird beim Faksimile per Hand nachgebildet.
Das Material, das wir gebrauchen, ist original. Was aus Gold ist, wird Gold sein. Was Silber ist, wird Silber sein. Auf dem Umschlag befinden sich Bergkristalle und Achate. Und auch beim Faksimile gebrauchen wir dasselbe Naturmaterial, also keinen Ersatz aus Glas.
Das Faksimile des Strahov-Evangeliars wird unter der Schirmherrschaft des Prager Erzbischofs Dominik Duka hergestellt. Er verweist auf die Bedeutung, die gerade die Bibel für die Kunstgeschichte hatte.
Es waren gerade die Bücher der Heiligen Schrift, die Bibel und vor allem die Evangeliare, die die gesamte Kunst der damaligen Zeit an sich gebunden haben. Ihre Illustrationen, Initialen oder auch die Verzierungen ihrer Umschläge waren Meisterwerke der Goldschmiedekunst und der bildenden Kunst.
älteste Buch Böhmens kommt als aufwendige Kopie auf den Markt und mit diesem Kultursalon von Markéta Kachlíková geht unsere heutige Sendung zu Ende. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auch auf unsere Webseiten unter www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Posloucháte vysílání rádia.